Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir sind bei Folge 246 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 184. In dieser und den nächsten beiden Folgen lese ich Ihnen jeweils zwei Geschichten aus einer unserer Neuerscheinungen. Das ist aus der Reihe Perlen der Literatur, ein Band von Geschichten von Emilia Pardo Bazán, eine Spanierin, und der Band hat 24 Geschichten, der heißt Die rosafarbene Perle und andere Geschichten aus dem Panoptikum der Liebe. Kostet 18 Euro, ist ein Leinenband, wie gewohnt in der guten Qualität. Und ich erzähle Ihnen erst etwas über die Schriftstellerin Emilia Pardo Bazán. Sie wurde 1851 in A Coruña, Galizien, geboren und sie begann das Schreiben bereits in jungen Jahren. Nach ihrer produktiven Auseinandersetzung mit dem Zolaschen Naturalismus zu Beginn der 1880er Jahre galt sie als die spanische Naturalistin schlechthin. Ihr schriftstellerisches Œuvre ist ebenso umfangreich wie vielfältig. Es umfasst zahllose Erzählungen, Gedichte, Dramen, Essays sowie literaturkritische und literaturtheoretische Arbeiten. Besonders bekannt sind ihre großen Sozialromane wie La Tribuña, ihr erstes naturalistisches Werk aus dem Jahr 1882, oder Los Pasos de Ulloa, 1886 ihr wohl berühmtestes Werk. Emilia verstarb 1921 in Madrid. Ja, zwei Geschichten lese ich Ihnen vor, Getötete Liebe und Der Reisende. Das sind die ersten beiden in diesem Band. Übersetzt hat die erste Geschichte Getötete Liebe Petra Strien-Bohmer. Keiner wird behaupten können, die unglückliche Eva hätte nicht alle erdenklichen Maßnahmen ergriffen, um Amor, diesem Schlitzohr, zu entkommen, der sie verfolgte, ohne ihr, egal wo, einen Moment der Ruhe zu gönnen. Anfangs suchte sie das Weite, indem sie auf Reisen ging, um den Band zu brechen, der das Herz an die Orte bindet, an denen uns die Liebe zum ersten Mal ereilt hat. Vergebliche Vorkehrung, reine Zeitverschwendung. Amor, dieser besitzergreifende Schelm, kletterte von hinten auf die Kutsche, verkroch sich unter ihrem Sitz im Zug, glitt dann in die Handtasche und schließlich in die Jackentasche der Reisenden. Überall, wo Eva einen Halt einlegte, um zu verweilen, streckte Amor sein boshaftes Köpfchen hervor und sagte mit einem schelmischen Grinsen in vertraulichem Ton zu ihr: »Ich weiche nicht von deiner Seite, wir reisen gemeinsam.« Da ließ Eva, die nicht mehr schlief, einen himmelhohen Turm errichten, gut geschützt durch Barrikaden, Wälle, Innen- und Außengräben, von altgedienten Wachleuten verteidigt und mit Tag und Nacht herabgelassenen Fallgittern sowie massiven, gepanzerten und eisenbeschlagenen Toren abgesichert. Doch kaum hatte sie eines Abends, erschöpft vor lauter Langeweile, das Fenster geöffnet, um den Blick über die friedliche Landschaft schweifen zu lassen, und sich am melancholischen Schein des aufgehenden Mondes zu ergötzen, schlüpfte Amor hinein in ihre Bleibe. Und obwohl Eva ihn wieder daraus vertrieb, doppelte Gitter mit Stacheln anbringen ließ und sich freiwillig in Gefangenschaft begab, erreichte sie damit nur, dass Amor durch Risse in der Wand, durch die Dachtraufe oder durchs Schlüsselloch wieder hineinschlüpfte. Wut entbrannte, ließ sie daraufhin alle Ritzen erfassen und die Zwischenräume abdichten, sodass sie sich fortan sicher wähnte, gefeit vor derlei dreisten Übergriffen. Doch sie hatte nicht damit gerechnet, wie geschickt Amor mit List und Tücke vorzugehen verstand. Denn dieser verfluchte Schurke löste sich in den Atomen der Luft auf und drang von ihnen umhüllt in ihren Mund und ihre Lungen ein, sodass Eva ihn den ganzen Tag einatmete, exaltiert, völlig von Sinnen, mit einem Fieber ähnlich dem, das eine mit Sauerstoff übersättigte Atmosphäre auslöst. Komplett außer sich und ohne jede Hoffnung, sich diesen niederträchtigen Amor je vom Leib schaffen zu können, fing Eva an, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wie sie diesen Plagegeist ein für allemal loswerden könnte. Und zwar mit allen Mitteln, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Hemmungen oder Skrupel. Dieser Kampf zwischen Eva und Amor war einer um Leben und Tod und es ging einzig und allein darum, zu obsiegen, egal wie. Eva kannte sich gut genug, nicht etwa, weil sie sich viele Gedanken machte, sondern weil sie über einen scharfsinnigen und treffsicheren Instinkt verfügte. Und da sie sich so gut kannte, wusste sie, dass sie zwar fähig wäre, selbst den Teufel mit List und Schmeicheleien zu bezirzen und um den Finger zu wickeln, aber nicht Amor, da sie von Natur aus leicht entflammbar und zu verführen war. Also beschloss sie, Amor ein Schnippchen zu schlagen und sich seiner auf heimtückische Weise für immer zu entledigen, mit anderen Worten, ihn zur Strecke zu bringen. Sie bereitete ihre Netze und Fallstricke vor, verbrämte sie mit Blumen und süßestem Honig als Köder und verlockte Amor mit neckischem Augenzwinkern, mit einem Lächeln voller betörender Zärtlichkeit und mit Worten zwischen Ernst und hingebungsvoll, sowie mit einer emotionsgeladenen Stimme, wohlklingender als sprudelndes Wasser, wenn es sich über Kiesel entfesselt oder sich seufzend in einen maurischen Springbrunnen ergießt. Aha, Amor war freudig überrascht und kam artig herbeigeeilt, entzückt, überglücklich und vertrauensselig wie ein Kind, ungestüm und voller Stolz wie ein Jüngling, besonnen und heiter wie ein stattliches Mannsbild. Eva nahm ihn auf den Schoß, streichelte ihn schmiegsam wie eine Katze, fütterte ihn mit Süßigkeiten, wiegte ihn sanft in den Schlaf und als sie sah, wie er sich allmählich beruhigte, den Kopf an ihre Brust gelehnt, machte sie sich bereit, ihm voller Wut beherzt die Kehle zuzudrücken. Doch dann hielt sie ein Gefühl des Mitleids und der Reue zurück, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Er war so hübsch anzusehen, von solch überirdischer Schönheit, dieser verfluchte Amor. Über seine perlmutternen Wangen, erblaßt vor Glückseligkeit, ergoss sich ein goldener Lockenregen, fein wie die Strahlen des Lichtes selbst, und seinen purpurnen, immer noch lächelnden Mund, mit den Zahnreihen wie geschälte Pinienkerne, entströmte ein betörend duftender Hauch, gleichmäßig und rein. Seine blauen, halb geöffneten, feuchten Pupillen hatten sich die glückliche Hingabe der letzten Minuten bewahrt und die über seinen Körper von hellenischen Proportionen zusammengefalteten, rosigen Flügel gemahnten an abgerissene Blütenblätter. Eva spürte, wie ihr die Tränen kamen, doch es half alles nicht. Sie musste ihm den Garaus machen, wenn sie ihn in Würde geachtet und frei leben wollte. Während sie die Augen schloss, um Amor, den Jüngling, nur nicht zu sehen, drückte sie energisch mit den Händen zu, lange, lange Zeit entsetzt vom vernommenen Todesröcheln, vom erstickten, schaurigen Klagelaut, mit dem der dahinsiechende Amor sein Leben aushauchte. Am Ende ließ Eva von ihrem Opfer ab und betrachtete es. Amor atmete nicht mehr, noch rührte er sich, er war tot, so tot wie meine Großmutter. Genau in dem Augenblick, als sie dessen gewahr wurde, durchzuckte die Frevlerin ein entsetzlicher Schmerz, seltsam und unerklärlich, etwas wie ein Schwall aufwallenden Bluts, das ihr in den Kopf stieg und wie ein Eisenring, der ihr immer heftiger die Brust zusammenpresste und die Luft abschnürte. Da begriff sie, was geschehen war. Amor, den Eva in den Armen zu halten glaubte, befand sich tief in ihrem Inneren, direkt in ihrem Herzen. Und als sie ihn in den Tod schickte, nahm sie sich zugleich selbst das Leben. Ja, übersetzt aus dem Spanischen, aus dem Galizischen. Sie merken, die Sprache ist ungefähr 140 Jahre alt. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes und insbesondere der Schluss hervorragend. Die zweite Geschichte des heutigen Tages von Emilia Pardo Bazán, auch aus dem Spanischen übersetzt, Der Reisende. Diesmal hat Angelika Ammer übersetzt. Der Reisende. Kalt, eisig war die Nacht, der Wind pfiff furchterregend und zornig, der Regen peitschte herab, mal in Böen, dann fast sintflutartig. Und die zwei oder drei Male, die Martha es gewagt hatte, sich dem Fenster zu nähern, um zu sehen, ob der Sturm nachließ, war sie vom grellen Zucken eines Blitzes geblendet und vom dröhnenden Donner erschreckt worden. So unmittelbar über ihr, als würde das Haus gleich einbrechen. Als die Elemente sich gerade besonders wütend entfesselten, hörte Martha deutlich jemanden an die Tür klopfen und flehentlich um Einlass bitten. Die Vernunft riet Martha fraglos dazu, es zu überhören. Denn in einer so unheilvollen Nacht, in der kein ehrbarer Bürger sich auf die Straße traut, sind allein Bösewichte und schamlose Strolche in der Lage, Wind und Wetter zu trotzen, um Opfer und Abenteuer aufzuspüren. Martha musste sich gesagt haben, dass niemand, der ein Heim besaß, in dem ein Feuer brannte, der an seiner Seite eine Mutter, eine Schwester, eine Gattin hatte, die ihn tröstete, im Januar inmitten eines so wütenden Sturms auf die Straße gehen und an fremde Türen klopfen, den Frieden ehrbarer, zurückgezogener junger Frauen stören würde. Doch die Überlegung, eine sehr ehrwürdige Eigenschaft, auf die ich große Stücke halte, hat die dumme Angewohnheit, immer zu spät zu kommen, weshalb sie nur dazu dient, Freude zu vergällen und Gewissensbisse zu befeuern. Marthas Überlegungen hinkte wie üblich hinterher, und der mitfühlende Impuls, der das weibliche Herz als erstes überkommt, brachte die junge Frau dazu, durch die Pforte teilnahmsvoll zu fragen: »Wer klopft da?« Eine sanfte Tenorstimme antwortete drängend: »Ein Reisender«, worauf die einfältige Martha ohne weitere Erkundigungen einzuholen den hölzernen Bolzen lüpfte, den Riegel aufschob und den Schlüssel im Schloss umdrehte, verzaubert von dieser wohltönenden Stimme. Der Reisende trat mit einem höflichen Gruß ein, schüttelte mit wohlerzogener Nonchalance seinen Hut, von dessen Federn das Wasser tropfte, entledigte sich seines regennassen Umhangs, dankte für die Gastfreundschaft und setzte sich vor das von Martha gut geschürte Kaminfeuer. Diese wagte es kaum, ihn anzusehen, denn mittlerweile tat die wohlbekannt späte Überlegung ihre Wirkung und Martha erkannte, dass es von offenkundiger Leichtfertigkeit gewesen war, dem erstbesten klopfenden Unterschlupf zu gewähren. Doch konnte sie auch nichts dazu bringen, den Blick zu heben, sah sie doch aus den Augenwinkeln, dass ihr Gast von ansprechendem Äußeren und gefälliger Gestalt war, blond und blass, mit einem ebenmäßigen, traurigen Antlitz, dem Auftreten eines hochrangigen Mannes, der es gewohnt ist, Befehle zu erteilen. Martha fühlte sich beklommen und verwirrt, so sehr der Reisende auch seine Dankbarkeit zum Ausdruck brachte und ihr Komplimente machte, die sie ob des Zaubers seiner Stimme noch mehr beeindruckten. Um ihre Verwirrung schließlich zu vertuschen, brachte sie schnell das Essen auf den Tisch und bot dem Reisenden das beste Zimmer im Haus an, damit er sich zur Ruhe legen könne. Erschrocken über ihre eigene Unüberlegtheit, tat Martha die ganze Nacht kein Auge zu, ungeduldig das Morgengrauen herbeisehnend, damit der Gast seines Weges gehen möge. Doch als dieser herunterkam, lächelnd und ausgeruht, um sein Frühstück einzunehmen, erwähnte er eine Abreise mit keinem Wort. Auch nicht beim Mittagessen und ebenso wenig abends. Und Martha, von seinem Witz und Geplauder unterhalten und gebannt, brachte nicht den Mut auf, ihm zu erklären, dass sie keine Herberge führte. Es vergingen Wochen, Monate gingen ins Land und in Marthas Haus gab es keinen anderen Herrn oder Gebieter als jenen Reisenden, den sie in einer stürmischen Nacht so unbedacht aufgenommen hatte. Er befahl und Martha gehorchte. Unterwürfig, stumm und flink, wie ein Gedanke. Denkt nicht, dass Martha deshalb wahrhaft glücklich war. Im Gegenteil lebte sie in beständiger Betrübnis und Bedrücktheit. Ich habe den Reisenden als Herrn bezeichnet, doch Tyrann wäre ein besseres Wort gewesen, denn seine despotischen Launen und sein unbeständiges Gemüt trieben Martha fast in den Wahnsinn. Anfangs wirkte der Reisende gefügig, herzlich, schmeichlerisch, bescheiden. Doch sein Dünkel wuchs, er nahm sich Freiheiten raus, bis er nicht mehr zu ertragen war. Am schlimmsten war, dass es Martha zu keiner Zeit gelang, sein Begehren zu erraten oder seinen Unmut zu verhüten. Ohne Grund noch Ursache ward er, wenn es am wenigsten zu hoffen oder zu befürchten war, tobsüchtig oder höchst beglückt. Im Bruchteil einer Sekunde wechselte er von der Verstimmung zur Schmeichelei und vom Lachen zur Erzürnung. Er war aufbrausend und hatte ungerechtfertigte, törichte Wutanfälle, die sich 2 Minuten später in überschwängliche Zuneigung und engelhafte Gelassenheit verwandelten. Er konnte dickköpfig wie ein Junge und zutiefst verzweifelt wie ein Mann sein. Einmal beleidigte er Martha ohne Maßen, dann überschüttete er sie mit Kosenamen und Versicherungen seiner ergebensten Zärtlichkeit. Seine exzentrische Art war manchmal so untragbar, dass Martha mit blanken Nerven, geschundener Seele und verkrampftem Herzen den fatalen Augenblick verfluchte, in dem sie den schrecklichen Gast eingelassen hatte. Doch leider geschah es, dass immer dann, wenn Martha die Geduld verlor und im Begriff war, das Joch abzuschütteln, er es zu erahnen schien und sie so jungenhaft aufrichtig und liebenswert um Verzeihung bat, dass Martha seine Ausfälle nicht nur auf der Stelle vergaß, sondern die vergangene Drangsal allein um die exquisite Lust des Vergebens dreimal öfter erlitten hätte. Und wie vergessen waren sie, als der Gast mit vorsichtigen Andeutungen und Ausflüchten verkündete, es sei nun wohl schon der Moment für seinen Aufbruch gekommen. Martha versteinert und dicke Tränen der Verzweiflung tropften auf die Hände des Reisenden, der traurig lächelte und ein paar tröstende Sätze murmelte, ihr zu schreiben, ja, zurückzukommen, sich zu erinnern, versprach. Und als Martha voller Bitterkeit Vorwürfe zu stammeln begann, führte der Gast mit seiner wohltönend sanften Tenorstimme als Entschuldigung an. »Ich habe dir wohl gesagt, mein Kind, dass ich ein Reisender bin. Ich halte an, aber ich bleibe nicht. Ich raste, aber ich lasse mich nicht nieder.« Und ihr müsst wissen, dass die unschuldige Martha erst bei diesen offenen Worten, erst als sie merkte, dass sie die innersten Fasern ihres Seins zerfetzten, erkannte, dass jener verhängnisvolle Reisende kein anderer war als Amor. Und sie gedankenlos dem grausamen Diktator der Welt die Tür geöffnet hatte. Ohne auf Marthas Weinen zu achten, das wäre noch schöner, wenn er sich um Tränen kümmern sollte, ohne einen Blick für die Spuren des untröstlichen Schmerzes, den er zurückließ, ging Amor von dannen, in seinen Umhang gehüllt, den Hut seitlich auf dem Kopf, dessen nunmehr trockene Federn stattlich aufgerichtet im Wind flatterten, auf der Suche nach neuen Horizonten, besser verriegelten und verteidigten Türen, an denen er klopfen konnte, und Martha gewann ihre Ruhe zurück. Gebieterin über ihr Heim, frei von Schrecken, Ängsten, Aufruhr, in Gesellschaft der ernsten, vortrefflichen Überlegung, die so gut Rat zu geben weiß, wenn auch ein wenig spät. Ich weiß nicht, worüber sie sich unterhalten mochten. Mir ist nur aus sicherer Quelle bekannt, dass Martha in stürmischen Nächten, wenn der Wind pfeift und der Regen gegen die Scheiben prasselt, eine Hand auf ihr schmerzhaft schnell pochendes Herz legt und aufmerksam lauscht, für den Fall, dass der Gast an ihre Türe klopfen sollte. Beide Geschichten, und damit sind wir schon am Ende des Podcasts, beide Geschichten stammen von Emilia Pate Bazán, sind um 1880, 1890 geschrieben und sind in dem Band Die rosafarbene Perle erschienen, 18 Euro im Input Verlag, und die haben beide ein ungewöhnliches Ende und beides Mal kommt Amor dran vor. Ich kann Ihnen aber zusagen, mehrere der Geschichten, die noch folgen werden, haben mit der Liebe was zu tun, aber die Person Amor taucht meines Wissens nicht nochmal wieder auf. Ja, soweit für heute. Nächste Woche gibt es die Folge 247, wie Verlage Bücher machen, Teil 185. Das wird dann die Folge 2 von 3 sein mit den Geschichten aus dem Buch Die rosafarbene Perle. Bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne anderen weiter und kommen Sie gut durch diese Woche. Auf Wiederhören. Bis dann.